Als Ehren, Geschwister, ich bin Gott dankbar, dass ich ein Teil der Wiederherstellung sein darf. Ich bin Gott dankbar für die Wiederherstellung in dieser Zeit. Gott sei Dank, dass Gott noch ein Werk hat, auf das er sich verlassen kann. Und ich danke Gott dafür. Gott sei Dank für jeden, der hier ist heute Morgen.
Amen.
Gott sei Dank für, dass es noch Christen gibt, die Gott dienen wollen.
Amen.
Die noch
Amen.
Immer die Bibel studieren wollen, die nicht dem Lauf dieser Zeit folgen wollen,
ja.
Amen.
Aber einen Hunger nach der Bibel haben. Gott sei Dank dafür.
Amen.
So, heute Morgen haben wir Sonntagsschule und das heißt, dass wir studieren werden. Mit Gottes Hilfe. Und ich würde gerne mit euch über ein Thema studieren, das uns sehr betrifft in dieser Zeit, sag ich mal so. Und ich würde gerne mit euch über, manche werden es vielleicht schon kennen, für manche wird es neu sein. Und wenn es neu ist, folgt einfach mir mit und wir wollen einfach verstehen, was das Wort sagt, oder nicht? Wir wollen verstehen, was Gott sagt und was die Bibel sagt. Und manche Sachen könnten neu sein für manche, für andere ist es vielleicht eher nicht so neu, aber wir können ruhig Notizen machen und dann später mehr studieren. Und das ist eigentlich, was Sonntagsschule machen soll, ist, dass man Notizen macht, dann geht man nach Hause und studiert und schaut, ist es wirklich so? Ist es so? Sagt die Bibel das, was der da vorne gesagt hat? Amen. So, lasst uns zusammenarbeiten und mit Gottes Hilfe wollen wir über Erdbeben studieren. Und wir werden, denke ich, in Haggai anfangen. So, wer kann mir etwas über den Prophet Haggai erzählen? Er war ein Prophet, okay, dankeschön. Jemand anders? Der Erste nach dem Exil. Was ist das Exil? Okay, so wo Israel gesündigt hat, hat Gott sie nach Babylon gesandt.
Genau.
Stimmt's? Und dann, nachdem sie in Babylon 70 Jahre waren, ungefähr 70 Jahre, hat Gott sie rausgerufen und sie sind zurückgekommen mit Zerubabel nach Israel oder nach Jerusalem. Und das war hauptsächlich das Volk von Juda.
Genau.
Okay, jemand anders, etwas über Haggai. Wer weiß, um welche Zeit er prophezeit hat, ungefähr? Beim Mauerbau, ja. Ja, Nehemia. Wer war mit ihm? Wer hat in seiner Zeit auch prophezeit? Zacharia. Und soweit ich weiß, noch Maleachi. Okay, er hat in der Zeit, das Buch, das er geschrieben hat, oder was wir jetzt haben von ihm, wurde ungefähr so, die Prophetie kam zu ihm im Jahre 520, ungefähr. So, zu der Zeit war er schon im Land Juda oder ist zurückgekehrt mit dem Volk Israel. Okay. 520 vor Christus, ja. Genau. So, ich glaube, das Volk Israel ist zurückgekommen, wenn ich mich nicht irre, 535 oder 537, so in dem Dreh. Und dann 520 wurde Haggai, wurde zu Haggai ist es gekommen. Okay, so, was ist ein typisches Merkmal von Propheten? Dass sie sehen? Okay.
Ja.
Was es sein wird, wie sagen sie das? Oder wie? Gott redet durch sie sehr gut. In welcher Form redet er durch sie? Nochmal?
Visionen,
sehr gut. Dass sie predigen, sehr gut. Er redet oft in Bildern, oder nicht? In einer Bildersprache. Man sagt, dass Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Genau.
Und wenn wir zurückschauen, oder wenn wir in verschiedenen prophetischen Büchern lesen, eigentlich durch die ganze Bibel, wir haben verschiedene Beispiele, wo Gott durch Bilder zu Menschen redet. Oder nicht? So, dann gib mir Beispiele. Vielleicht kennt ihr Beispiele. Und wir werden ganz kurz in Fundament legen, dann weitergehen. Der Wind. Der Heilige Geist ist wie ein Wind. Jesus ist für Selene. Genau, genau. Knochen, die tot waren und Dürre. Und
Jesus als Prophet, das beste Beispiel, ist seit vielen Gleichnissen gesprochen. Ein Beispiel, genau. Der Weinstock war ein Bild auf Jesus.
Mhm. Ein Bild auf Jesus, der Weinstock. Noch etwas anderes. Ein Hirte, er war ein Hirte. Er ist die Tür. Warum gebraucht Gott solche Sachen, damit wir besser verstehen, oder nicht? Und genauso redet Gott durch seine Propheten in Bilder zu uns Menschen, damit wir besser verstehen. So mit diesem Verständnis lasst uns Haggai lesen und sehen, was Gott hier zu Haggai gesagt hat. So erinnert euch einfach, dass Haggai mit den Wiedergekehrten in Juda ist und dass er zu dem Volk Israel gepredigt hat. So am 21. Tag des 7. Monats, ich lese Vers 1, da sagt es, am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes, das von Babylon zurückgekommen ist, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Was ich noch sagen möchte, ist, dass das Volk Israel zurückgekommen ist von Babylon und ihre erste Pflicht oder ihr was sie machen mussten, ihre Aufgabe vom Kyros, von dem König von Babylon, er hat sie eigentlich gesandt, dass sie den Tempel Gottes aufbauen sollen.
Genau.
So hier, als Gott zu, oder als Haggai zu dem Volk Israel geredet hat, sagt Vers 3 sagt: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus spricht vom Tempel,
genau,
das Volk Israel, genau, zuerst gebaut hat mit Salomo und in der, genau, Zeit. So, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? So, was hier das Volk Israel gesehen hat, war eigentlich nur Trümmer. Verbrannte Steine. Das Volk Israel wurde weggeführt. Ich habe das schon erwähnt, aber einfach nur fürs Verständnis. Hier waren Trümmer und Gott wollte, dass das Volk Israel den Tempel wieder aufbaut.
Genau.
Okay.
Genau.
Und was sagt er? Er sagt, dass das Haus eine frühere Herrlichkeit hat. So, ich werde ganz kurz erwähnen, wie das Haus früher war. Wenn wir, ihr könnt es niederschreiben, 1. Könige. Und wenn ihr Kommentare habt, Fragen oder Antworten, hilft mir einfach aus. So, 1. Könige 10. 1. Könige 10, wenn wir das Kapitel lesen würden, dann würden wir sehen, wie den Reichtum Salomos und wie er viele Schätze sich angereichert hat und wie Gott ihn gesegnet hat und wie er im Reichtum, sag ich mal so, gewachsen ist. Und nicht nur im Reichtum, aber auch in der Weisheit. Und die Bibel sagt, dass zu der Zeit gab es keinen, der weiser war als Salomo. Es gab keinen, der reicher war als Salomo, einfach weil Salomo von Gott gesegnet war. Und Gott hat es ihm ermöglicht, viel Gold zu sammeln. Okay? So, wenn wir jetzt Vers 14 lesen würden, da sagt es: Das Gewicht des Goldes aber, das bei Salomo in einem Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Und wenn wir das umrechnen würden, wäre es ungefähr 23 Tonnen, was zu der Zeit sehr viel war. So, das ist einfach nur, um darzustellen, den Reichtum von Salomo damals. Wenn wir dann in Kapitel 8 davon lesen würden, wir würden lesen, wie Gott sich herabgelassen hat in den Tempel, in das Haus, das früher war. Okay? Vergesst nicht, was wir in Hagai gelesen haben. Es sagt, das Haus, das früher war. So lasst uns zurückgehen zu Hagai und etwas weiterlesen. Hagai 2, ich lese nochmal Vers 3. Wer ist unter euch zurückgeblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr.
Genau.
Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks. Du hoher Priester und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Wir werden weiterlesen, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir hier rausnehmen, dass das Wort und der Geist immer zusammenarbeiten. Es gibt nie ein geistliches Bewegen ohne das Wort und dem Geist. So, wir könnten das bei der Schöpfung sehen. Wir haben den Geist Gottes, wie er über die Schöpfung oder über die Erde schwebt.
Genau.
Und dann sagt es, Gott sprach, es werde Licht. Und dann geschah es.
Genau.
Okay, lesen wir weiter. Denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses. Welches Haus? Den Tempel Gottes, dieses Hauses, wird größer sein als die Erde, Entschuldigung, als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Welche erste? Das Haus des Salomos, wo so viel Gold war und wo so viel Weisheit war, dass die Königin von Saba gekommen ist und erstaunt war. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Okay, so, wir haben, ich denke, wir werden, hat jemand Fragen? Soweit.
Romark, ich habe noch einen Gedanken.
Ja, Brujonten, hilf uns aus.
Ich denke, wir Romark hat einmal Prophetie erwähnt. Wir müssen verstehen, dass nicht nur die Worte, die die Propheten aufgeschrieben haben, Prophetie sind, sondern auch Ereignisse.
Genau.
Damit gebe ich euch ein Beispiel. David wollte einen Tempel bauen. Und Gott hat zu ihm gesagt, dein Sohn wird mir ein Haus bauen.
Mhm.
Diese geschichtlichen Ereignisse waren eine Prophetie. Jesus hat auf die Gemeinde gebaut.
Mhm.
Das war auch erfüllte Prophetie.
Sehr gut.
Und wenn wir diesen Vers hier lesen, Vers 9, und wir haben ein grundsätzliches prophetisches Verständnis, ist eigentlich sehr wunderbar. Da sagt es, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Und manche Menschen denken, damit ist gemeint, dass der zweite Tempel, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Und manche Menschen denken, damit ist gemeint, dass der zweite Tempel schöner war als der erste. Wenn das alles ist, wie weit unser Verständnis geht, sind wir sehr begrenzt.
Weil das stimmt gar nicht.
Das ist gar nicht.
Der zweite Tempel war gar nicht schöner.
Genau. Und ich weiß nicht, ob Romark noch zu Hebräer 12 gehen wird. Ich möchte da nicht vorgreifen. Aber in Hebräer 12 spricht er von einer Erschütterung und er erklärt, dass die Opfer, das alttestamentliche Gottesdienstwesen wird aufgelöst. Und dann spricht er vom zweiten Erdbeben.
Mhm.
Wir werden später noch dahin kommen. Ich will nicht vorgreifen. Und dieses zweite Erdbeben, das ein Bezug ist auf den Tempel der Gemeinde, ist noch viel herrlicher als der Tempel, den Salomo hatte. Und ich sage euch eins, Geschwister, das ist zugleich Verantwortung bringend und zugleich Segen bringend. Wir als Gemeinde müssen mehr Herrlichkeit haben, mehr Gegenwart Gottes, als die Priester, die in den Tempel gingen. Und das heißt, der Tempel wurde erfüllt von dem Rauch, das sie ihre...
Ja.
Das muss die Gemeinde sein.
Das stimmt.
Ja,
Amen.
Amen.
Okay, so Bojot hat gesagt, dass er hat den Tempel erwähnt, den sie dann später gebaut haben, als nachdem sie zurückgekehrt sind. Und wenn wir in Nehemia, ich weiß jetzt nicht den Vers, aber in Nehemia 7, Kapitel 6, 7 oder 8, da sagt es, dass Nehemia gebetet hat zu Gott. Und er hat gesagt, er hat zu Gott gebetet, hat gesagt, Herr, du weißt, du siehst uns, wir sind in einem Land der Gefangenschaft. Sie wussten, obwohl sie zurückgekehrt waren, wussten sie, sie sind in Gefangenschaft. Sie sind nicht in einem, sag ich mal, Königreich der Freiheit. So, das nur nebenbei. So, wir haben gelesen, Vers 6, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern. Das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. So, jemand kann Jeremia 22, Vers 29 lesen. Jemand anders Jesaja 1, Vers 2. Jemand anders Judas 13. So Jeremia 22, Vers 29, bitte. Land, Land, höre das Wort des Herrn. So, was wir jetzt machen wollen, ist einfach schauen, was die Bibel sagt oder vergleichen, wie Gott zu dem Volk Israel geredet hat. Hier sagt Jeremia, Land, Land, höre das Wort des Herrn. Redet er zum Land? Redet er zu dem, was wir da draußen sehen? Redet er nicht, er redet zu den Menschen. Okay, jemand anders, Jesaja 1, Vers 2.
Hör der Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen.
Horche auf, o Erde, vielen Dank. Horche auf, o Erde. Redet es wirklich zur Erde? Natürlich nicht. Aber Gott gebraucht einfach Bilder.
Genau.
Einfach zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Gott gebraucht Dinge, die wir verstehen. Und er vergleicht hier in diesem ein Gleichnis, etwas selbes wie Erde. Okay, jemand anders, Judas 13.
Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, hier sterben, denen das Dunkel der Finsternis ewig, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt.
So, dieser Vers im Zusammenhang, wir werden nicht auf den Zusammenhang eingehen, aber was ich rausnehmen will, ist, dass Gott hier von Menschen redet und vergleicht sie mit wilde Wellen des Meeres. In einer anderen Stelle, glaube ich, erwähnt es, wie Gott sagt, sie sind, oder die Könige sind, ich glaube es nicht Gott, ich glaube es ist David oder so, aber die Könige sind wie Wellen, die brechen, die erheben sich und fallen nieder, genauso wie Wellen. Ich möchte noch Offenbarung 17, Vers 15 lesen. Und hier sagt es, die Wasser, die du gesehen hast. So, Gott hat hier durch Johannes von Wasser geredet. Dann sagt es, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. So, was wir hier machen ist, wir gehen durch die Bibel, nehmen Verse, um zu verstehen, was Haggai hier, worüber er redet. Okay? So, lass uns zurückgehen, Haggai 6 und den Vers noch, 2 Vers 6 nochmal lesen. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern. Und jetzt sollten wir das besser verstehen, das Meer und das trockene Land. So wird es wirklich ein Erdbeben sein, das auf einmal reinkommt durch die Erde. Ich habe mich erinnert an das Erdbeben. Wer von euch war hier, als hier gebebt hat und Boré gepredigt hat? Wird es sowas sein?
Nein.
Wird nicht sein. Aber es wird ein Erdbeben sein, das durch die Nationen, Völker und Scharen durchgeht. Ein Erdbeben, das ein Erschüttern ist.
Genau.
Der geistlichen Erfahrung und so weiter. So, Vers 7. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Was ich sagen will, ist, Herrlichkeit kommt immer nur durch ein Erdbeben.
Das stimmt. Genau. Das stimmt.
Wenn da kein Erdbeben ist, wenn Gott nicht arbeitet, wird nie Herrlichkeit sein. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber, mein ist das Gold. Okay, lasst uns zu Hebräer gehen.
Du magst vielleicht noch einen kurzen Gedanken. Wenn es hier sagt, Gott wird das Meer und die Erde erschüttern, Romark hat mit Schriftstellen gezeigt, dass es beides auf Menschen sich bezieht. Aber wenn wir es noch genauer ein bisschen nehmen, Meer ist ein Bild auf die Welt, auf Sünder, auf Menschen, die nicht in Gott sind, und Erde auf die auf dem Fundament stehen. Mhm. Und da gibt es mehrere Verse, die das beweisen. Und das zeigt, dass das geistliche Erschüttern alle betrifft. Es trifft uns in der Gemeinde. Mhm. Wir werden auf die Probe gestellt, wir werden erschüttert, aber genauso arbeitet Gottes Geist an den Menschen draußen und erschüttert auch das Meer.
Mhm. Genau, stimmt.
Amen. Sehr gut.
Amen.
Hebräer 12. Ich fand es ganz interessant, aber wenn man, ich studiere oft auch in der englischen Bibel, aber wenn man das Wort von erschüttern im Englischen, im Griechischen nachschauen würde, dann heißt es entweder jemand erzittern lassen oder zur Furcht bewegen. Und das sagt, dass es auch an Menschen gerichtet sein kann. So, Hebräer 12, und wir werden hier einige Verse lesen. Vers 18. Denn ihr seid nicht hier, wir denken, es ist Paulus, oder allgemein wird es gedacht, dass Paulus Hebräer geschrieben hat. Vers 18 sagt, redet Paulus zum Volk Israel, vor allem zu den Hebräern. Denn ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, den man anrühren konnte. Zu welcher Berg? Ich weiß es einfach, aber nur fürs Verständnis. Zion, Berg? Nee, noch nicht. Sinai. Denn ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man anrühren konnte. So, Paulus geht hier zurück zum Volk Israel und sagt, ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, zu dem gleichen Bund, den sie damals hatten, und zu dem glühenden Feuer. War es herrlich damals? War es ein Erdbeben damals? Natürlich war es. Noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm. Noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet wurde. Sie hatten so ein Erdbeben, dass sie Angst bekommen haben.
Ja.
Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion.
Ja.
Und hier erwähnt Paulus wieder den zweiten Tempel, den Jesus gebaut hat, als er gekommen ist. Zu dem Berg Zion und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Und ich möchte Vers 26 lesen. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal. So, hier haben wir nochmal den Beweis, dass das zweite Erschüttern oder der zweite Tempel nicht der Tempel ist, den sie gebaut haben, nachdem sie aus Babylon rausgekommen sind. Aber hier sagt Paulus, es sagt noch einmal, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Hier Paulus sagt, wir sind in einem neuen Bund. Wir hatten den ersten Tempel, jetzt haben wir den zweiten Tempel. Und dieser zweite Tempel oder in diesem neuen Bund haben wir ein zweites Erschüttern.
Genau. Das stimmt.
Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Okay, so, jemand kann vielleicht noch schnell Daniel 2, Vers 44 und 45 lesen. Und wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen würden, dann würden wir sehen, was ein Erdbeben macht.
Genau.
Sie hatten damals nicht wirklich ein Erdbeben gehabt. Also ein buchstäblich, zusammen.
Nur bevor wir da hingehen, wenn wir hier Hebräer weiterlesen, er sagt es, dass noch einmal deutet hin auf die Beseitigung und das Wegwerfen der Dinge, die erschüttert werden sollen. Und dann Vers 28 sagt darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Das heißt in anderen Worten, manche Sachen zu dem Zeitpunkt mussten weggeschüttet werden. Die haben nicht in die Gemeinde gepasst.
Sehr gut, sehr gut. Amen.
Jesus ein unerschütterliches Reich, das jedem Erdbeben widerstehen kann. Deshalb, was immer in diesem Erdbeben zerfällt, jedes Gebäude, das auf einmal zerfällt, da kannst du sehen, wer ist ein Christ, wer nicht ein Christ ist. Genau, wenn du gehst, wer hat auf Sand gebaut, wer hat auf Stein gebaut.
Amen.
Da kannst du genau sehen, wer im Erdbeben durchhält, der ist ein wahrer Christ. Und wer zerfällt, der hat einfach nicht eine wahre Erfahrung gemacht.
Das stimmt. Das stimmt.
Amen.
So, jemand, Daniel 2, Vers 44. Vielen Dank, Posamel. Gottes Natur ist, und es mag vielleicht jetzt komisch sein, dass ich das erwähne, aber Gottes Natur ist ein Zunehmen.
Ja.
Er fängt, man könnte sagen, klein an und nimmt zu, nimmt zu. Ich persönlich glaube nicht, dass Gott zurückkommen wird und da werden ein paar Christen sein, hier und dort. Es ist nicht Gottes Natur. Wenn er zurückkommt, er wird eine reine Braut haben, er wird ein Volk Gottes haben, das brennend im Heiligen Geist ist für ihn. So Daniel 2, Vers 44.
Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen.
Amen. So, hier, wenn wir den Zusammenhang wieder nehmen würden, dann redet es von dem Standbild, das durch einen Stein, Standbild von Nebukadnezar und Gott, ich denke, die meisten kennen es, das durch einen Stein zerstört wurde. Und dieser Stein hat die ganze Erde erfüllt. Und das ist das Reich Gottes.
Und du magst, das Schöne ist, es sagt, dieses Reich wird kein Ende haben.
Wird kein Ende
Manche
haben.
Menschen begrenzen das auf 1000 Jahre und wenn das alles wäre, wäre es eigentlich traurig. In Hebräer 12 haben wir gelesen von der Beseitigung des alten Bundes, praktisch als Jesus kam und dann sagt es, haben wir ein unerschütterliches Reich empfangen, sprich wieder vom Reich Gottes. Ich weiß, das ist nicht das zentrale Thema dieses Studiums, aber diese beiden Verse an sich zeigen schon, dass das Reich Gottes mit dem Kommen Jesu begann, mit dem neuen Bund, also als Jesus für die Sünden starb, und dass das Reich von Jesu Tod an bis in Ewigkeit weiterreichen wird. Das heißt, wir sind schon im Reich Gottes, die Gemeinde ist das Reich, und im Himmel wird es nur noch die Perfektion dieses Reiches sein.
Genau.
Selbst Hebräer 12, viele Leute glauben, Jerusalem wird wieder aufgebaut, es wird wieder Opfer eingeführt. Eigentlich ist da viel, viel drin, wo man das ein klares Licht bekommt. Es sagt, wir sind schon gekommen zum Berg Zion. Wir müssen nicht mehr warten, dass wir dahin zurückkehren,
sondern
wir sind schon da. Viele Leute warten auf etwas, das wir in der Gemeinde haben. Wir sind schon gekommen zu Jerusalem. Ich zähle mal die Begriffe auf, die es erwähnt. Berg Zion, Stadt Gottes, Jerusalem, alles Dinge, wo manche Menschen glauben, es kommt wieder dahin.
Genau.
Aber in Vers 23 beschreibt es diese drei und sagt, das ist die Gemeinde.
Genau. Amen.
Amen.
Brüder, ich glaube, das ist auch genau, als Jesus vor Pilatus war, hat er gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und genau das haben viele von den Juden damals nicht verstanden, weil sie dachten, es würde ein Reich kommen. Und Jesus hat gesagt, wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden wir kämpfen, dass wir in deiner Hände wären.
Gott hat angefangen, und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus hat angefangen, als er auf die Erde gekommen ist, hat er angefangen, ein Werk zu bauen oder sein Reich zu bauen. Und dann sagt er zu den Aposteln und sagt, ihr werdet größere Dinge tun als ich.
Genau.
Das sagt nicht, dass Jesus da. Und in einem bestimmten Sinne war er der Höhepunkt. Mhm. Er hat das alles angefangen. Er ist der Urheber dieses ganzen Werkes Gottes. Aber, wie ich schon davor gesagt habe, Gott nimmt zu durch die Zeit. Und ich denke, das ist, was Pfingsten auch war.
Aber noch zu dem Punkt Reich Gottes. Ich denke an einen Vers, ich habe ihn gerade aufgeschlagen, Matthäus 12, 28. Viele Leute fragen sich, wann beginnt das Reich Gottes? Viele schieben das weit in die Zukunft, nach irgendeiner Trübsal und nachdem, die sagen, jetzt mit Corona fängt es vielleicht an, irgendwann kommen wir ins Reich Gottes. Jesus hat gesagt, Matthäus 12, wenn ihr seht, dass ich Dämonen austreibe und Wunder wirke, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Mhm. Und damit sehen wir, dass Jesus, als er auf die Welt kam, hat das Reich Gottes gebracht, ein geistliches Reich. Mhm. Und auch der Vers aus Daniel, der sagt, es ist zur Zeit dieser Könige. So, wenn wir aufzählen, der Kopf aus Gold war Babylon, dann waren Medo-Persien, Griechen und dann Rom. Mhm. Und dieser Stein kam zu dieser Zeit dieser Könige.
Genau.
Das heißt, wir können eigentlich auf nicht irgendeinen anderen König in der Zukunft warten, weil die Bibel recht eindeutig sagt, wann das Reich Gottes begann.
Amen.
Und das
Amen.
Reich Gottes ist inwendig. Noch mehr.
Auf jeden Fall.
Genau. Amen.
Das ist ein ganz klarer Hinweis.
Amen. Ja, genau. Amen.
Genau. Ich glaube, wir können auch, wenn wir zurückgehen zu Hagai Kapitel 2, Vers 7, es sagt, ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und dann sagt es, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen und ich werde das Haus erfüllen. Ein klares Beispiel, das Ersehnte aller Heidenvölker ist ja
Jesus.
Amen. Der Messias, auf den sie gewartet haben.
Okay, lass uns zurückgehen zu Hagai 2, Vers 7.
Entschuldigung.
Amen.
Sehr gut, Bosaul. Vielen Dank. Hagai 2, Vers 7. Und hier, es redet nach dem Erschüttern, oder dieses ist nach dem Erschüttern,
genau.
Nach dem Erdbeben. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. So, was ist das Ersehnte aller Heidenvölker? Bosamel hat es schon angeschnitten.
Die Erlösung Jesus Christus.
Genau.
Die Erlösung Jesus Christus, okay. Vielleicht jemand noch was anderes? So.
In den Fußnoten steht auch das Beste, die Kostbarkeit.
Genau.
Genau. Und was wenn man hier, wenn man die Kommentare anschauen würde, für diesen Vers, Adam Clark und auch andere, die würden Gold, vor allem Gold, erwähnen. Okay, das lasse ich erstmal so stehen. Aber sie würden zuerst, manche würden sagen, es ist der Messias. Es ist Jesus Christus, als er gekommen ist, ist das Ersehnte. Und das ist auch wirklich, weißt du, Jesus ist das Ersehnte. Er ist der Messias. Er ist der alles erfüllt hat. Er ist der das Gesetz erfüllt hat. Und er ist das Ersehnte der Heidenvölker. Und andere, oder Adam Clark sagt auch, dass es auch sein könnte, dass Heidenvölker durch die Erlösung das, was sie haben, nach Zion bringen werden.
Genau, genau.
So, das Gold, sag ich mal in meinen eigenen Worten, oder die Kostbarkeiten, oder das Beste, das sie haben, durch die Erlösung werden sie zu dem Berg Zion bringen.
Genau.
Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn nicht, dann irgendwelche Fragen.
Ich glaube, das ist auch ein klares Bild, wie schon gesagt wurde, dass durch Jesus wurde die Gemeinde entstanden und in der Gemeinde haben sich auch alle Heidenvölker gefunden mit all ihrer Herrlichkeit, mit all ihrem Wunderbaren durch die Erlösung.
Ja, ja. Jesus ist das Fundament, der Eckstein.
Genau.
Und dann gibt es da andere Steine. Und das macht Einbau, oder nicht?
Ich denke, dasselbe meint Paulus, wenn er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen
Gefäßen. Gefäßen.
Irdenen Gefäße ist unser Körper.
Amen.
Unser Fleisch. Und dieser Amen. Schatz, diese kostbare Perle, das haben wir.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Jemand kann schnell Malachi 3, Vers 1 bis 3 lesen. Die Gemeinde, oder Gottes Gemeinde schließt niemand aus.
Das stimmt.
Jeder hat etwas Gutes in sich, wenn man ehrlich ist.
Genau.
Malachi 3, Vers 1 bis 3.
Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchst, und der Bote des Bundes Gemüse gärt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, genau, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen.
Bruder, einen Moment. Er wird sitzen und schmelzen.
Genau.
Und hier gebraucht es wieder ein Bild, wie Gott sitzt oder wie er. Und ich hätte das mehr besser nachschauen sollen. Aber soweit ich weiß, redet es hier von einem, der durch Feuer läutert.
Genau.
Und schaut, dass die Schlacken hochkommen und sie wegnimmt. Und unbedingt will, dass es Gold bleibt.
Genau.
Dass es Gold wertvoll bleibt, oder nicht?
Stimmt.
Und hier sagt es, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. So hier sagt es von Menschen, die Gott in den Ofen stellen wird oder ins Feuer sozusagen. Versteht, was ich meine? Es wird nicht ein buchstäbliches Feuer sein. Aber ins Feuer, und Gott wird sie läutern und prüfen hervorbringen als Gold, wenn sie im Feuer bleiben. Amen. So, jemand vielleicht noch, Josua 6, Vers 18 und 19, das sagt einfach nur, dass Gott alles Gold gehört. Josua, jemand bitte.
Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit er nicht, nachdem er dann daran den Band vollstreckt hat, doch von dem Gebannten etwas nimmt.
Mhm.
Und über das Lager Israel seinen Band bringt und es ist ins Unglück kommt.
Genau.
Aber alles Silber und Gold samt den Ehernen und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein.
Genau.
Das stimmt. In den Schatz des Herrn kommen.
So hier war Israel kurz davor, Jericho einzunehmen. Und Gott hat ihnen gesagt, ihr könnt alles nehmen, außer das Gold und Silber. Das ist meins. So, das war der alte Bund. Aber es ist genauso im neuen Bund, wo Gott das Gold und Silber für sich nimmt.
Genau.
Okay.
Genau.
Lesen wir weiter. Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher.
Genau.
Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Okay, so hier haben wir darüber gelesen, dass Gott ein Erdbeben erzeugen wird. Und dass das Erdbeben, das Ersehnte der Heidenvölker bringen wird und dass Gott dann wird die letzte Herrlichkeit größer sein als die erste. Und ich denke, wir werden schließen in Offenbarung 21. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Das ist fast vorbei. Okay. Offenbarung 21. Und wiederum, dieses mag vielleicht manchen über die Köpfe hinweggehen, aber wenn wir tiefer studieren würden, dann, oder werden in Zukunft, wenn Gott uns hilft, dann werden wir das verstehen. So, Offenbarung 21 redet von dem Tempel Gottes oder vom neuen Jerusalem, von dem wir in Hebräer schon gelesen haben. Und wir fangen an, in Vers 22 zu lesen. Da sagt es, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm.
Genau.
Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln.
Genau.
Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. und die Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein.
Genau.
Amen.
Dieses redet nicht von dem Himmel. Du fragst nun, warum sagst du das? Wir haben davor gelesen, Hebräer. Ja. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu dem himmlischen Jerusalem.
Amen.
Und hier redet es von dem himmlischen Jerusalem. Vers 26, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, das Gold von verschiedenen Plätzen.
Stimmt,
Gott wird es sich aneignen, von Süden, von Nord, von Westen, Ost.
Das stimmt.
Und, und die Ehre der Völker in sie bringen.
Genau.
Amen. Und dieses wird nur durch ein Erdbeben geschehen.
Ja, genau, das stimmt.
Ja.
Ich habe gestern zufällig eine Prophetie gelesen, die Gott dem Leib Christi gibt für Europa. Und da wird genau dieses gleiche Prinzip wird da deutlich. Also der Seher oder die Seherin sah Europa mit ganz vielen Schlangen.
Okay.
Das heißt also wieder ein Bild. Und das Bild ist einfach, dass der Geist der Lüge unter uns einfach ganz stark sein wird. Und Jesus sagt ganz deutlich zu seiner Gemeinde, bitte schaut nicht auf die Schlangen, sondern schaut auf mich.
Ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir aufpassen in dieser Zeit.
Ja, wir sind mitten in der Erschütterung. Wir sind ganz stark in der
Und was auch sehr wichtig ist für ein Erdbeben ist, dass wir offen sind.
Genau, das stimmt.
Wenn Gott ein Erschüttern bringt, dann ist es, um als Gold zu erscheinen, musst du ehrlich sein.
Das stimmt.
Wenn Gott sagt, hier, das muss weg, dann
das
muss
stimmt.
es weg.
Stimmt,
wenn man daran festhält, dann geht man mit dem, was weg muss, weg.
Darf ich noch etwas sagen, was das Erdbeben praktisch? Lass mich alle hören. Ich möchte etwas sagen, was das geistliche Erdbeben praktisch für uns bedeutet.
Yeah.
Wir wollen alle Gottes Herrlichkeit sehen.
Stimmt.
Und das ist was Schönes. Das Interessante ist, und Remark hat das schon erwähnt, bevor Gott seine Herrlichkeit schicken kann, muss er eine Erschütterung schicken.
Erdbeben
bedeutet geistliche Erschütterung. Und oft sind wir Menschen von so vielen Problemen behaftet, dass Gott erstmal richtig erbeben lassen muss. Und das ist immer die Vorbereitungszeit, bevor Gott etwas tun kann. So, wir wissen, in der Morgenzeit hat Gott erstmal erschüttert, die Apostel eingesetzt, die Gemeinde, Pfingsten. Und dann gab es eine große Ernte von Seelen. Und dann sagt es, ich werde die Erde noch einmal erschüttern.
Mhm.
Und ich möchte euch einen Vers lesen von diesem zweiten noch einmal in Offenbarung 16.
Ja.
Und wir kennen Offenbarung 16, spricht von der Endzeit. Und es geschahen Stimmen, Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah.
Ja.
Ich würde sagen, dieses große Erdbeben, davon hat der Prophet Haggai geweissagt, wenn er sagt,
zweites Amen.
Und dann sagt es, wie es dergleichen noch nicht gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden. Ein solch gewaltiges und großes Erdbeben.
Mhm.
Und hört her, was das geistliche Erdbeben macht. Und die große Stadt. Welche Stadt ist damit gemeint? Die Stadt Babylon.
Ja.
Falsche Religion.
Ja.
Das System der Welt. Die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städten der Heidenvölker fielen und Babylon der Großen, das ist die große Stadt, wurde vor Gott gedacht.
Ja.
Und wisst ihr, das ist wunderbar, Geschwister.
Genau.
Gott in dieser Zeit erschüttert Babylon und dieses geistliche Erschüttern wird bewirken, dass die Herrlichkeit in der Gemeinde sein wird und dass viele Menschen zu Zion kommen und dass Gott am Ende eine Braut hat, in Einigkeit, ohne Flecken und ohne Runzeln. Die Bedingung, der geistliche Boden, der das überhaupt möglich macht, ist ein geistliches Erschüttern.
Amen.
Genau.
Amen. Amen. Hat jemand noch welche Fragen? Okay.
Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich weiß nicht, welche Sonntagsschule das war, da habe ich mit Bruder Matthias gesprochen, ich habe gesagt, ich habe das noch nie gesehen. Könige der Erde ist immer ein Bild auf was Schlechtes. Mhm. Könige der Erde sind die, die mit Babylon Unzucht getrieben haben und all das. Genau. Und hier sagt es plötzlich, dass die Könige der Erde ihre Herrlichkeit nach Zion bringen. Soll ich sagen, was das heißt? Manche von denen werden sich bekehren. Mhm. Das ist alles, was es heißt. Manche der Könige der Erde, die voll von Babylon sind, ja, die werden Gott finden und zur Gemeinde kommen. Mhm. Eigentlich etwas, worüber wir uns freuen sollten.
Auf jeden Fall. Ja, Amen. Gott sei Dank. Amen. Vielen Dank fürs Mitarbeiten.